Wir sind in der Reihe Jesus gemäß Leben und Handeln und heute ganz besonders Jesus gemäß Haben und Teilen. Und da erzählt Jesus diese Geschichte von dem reichen Kornbauern, so wie wir ihn heute nennen, von einem Mann, ich denke einem Bauern, einem Landwirt, der auf einmal eine große Ernte einfährt. Vielleicht hat er sein Leben lang gearbeitet, das heißt nicht, dass er besonders jung war. Vielleicht hat er Jahr um Jahr geackert, aber in diesem Jahr hat er eine Ernte bekommen, die so groß war, dass er das Gefühl hatte, jetzt kann ich mich zur Ruhe setzen. Jetzt habe ich vorgesorgt, jetzt kann ich das Leben genießen. Aber er hatte ein Problem. Seine Scheunen waren nicht groß genug, er konnte eigentlich den Reichtum, den er jetzt so plötzlich empfangen hat, nicht unterbringen. Und dann hat er die Idee, ich reiße meine Scheunen ab, ich baue größere und dann kann ich diesen Reichtum, diesen Schatz, die Ernte, die ich jetzt erfahren habe, sparen quasi, aufbewahren. Ich kann mich zurücklehnen, ich habe jetzt eine schöne Zeit vor mir. Und dann heißt es, dass Jesus, dass Gott das Leben von ihm nahm und er hat eigentlich nie diesen Reichtum genießen können, den er hatte. Er wusste, dass er reich war, im Sinne des materiellen Reichtums. Er wusste nicht, dass das Leben nicht ihm gehört und dass er es verlor. Wenn ich diese Geschichte lese, fällt mir ein, dass ich Menschen kenne, denen das passiert ist. Dass ich Menschen kenne, die materiell ganz plötzlich gesegnet wurden, aber die dennoch nicht weitergelebt haben, um das wirklich genießen zu können. Ich kenne Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet und gespart haben, immer gedacht haben, ich lege es auf die hohe Kante, um später einmal etwas zu haben, die aber auch nicht lange genug gelebt haben, um das, was sie gespart haben, wirklich genießen zu können. Und so ist dieses Gleichnis für mich keine Theorie, sondern ein ganz konkretes Geschehen, was vielen Menschen, die ich kenne, geschehen ist. Jetzt könnte man sagen, das ist ein trauriges Schicksal. Ja, etwas Trauriges. Menschen hatten Hoffnung, sie wurden enttäuscht. Aber die Frage heute Morgen für mich, auch gerade unter dem Thema Jesus gemäß Handeln, Jesus gemäß Haben und Teilen, ist letztlich die Frage, was hat dieser reiche Kornbauer, was hat er denn falsch gemacht? Gott nennt ihn einen Narren. Das ist kein schönes Wort. Heute benutzen wir das eigentlich nicht mehr. Heute würden wir sagen, vielleicht, wie warst du dumm? Wie konntest du nur so etwas Dummes denken? Aber was genau hat denn dieser reiche Kornbauer denn wirklich falsch gemacht? Er hatte eine Ernte bekommen, er hat wahrscheinlich dafür gearbeitet, es war sein Acker, gehe ich davon aus, auf dem das Getreide gewachsen ist und jetzt hat er eine Ernte eingefahren, die, würde man sagen, doch ihm gehörte und er hat sich überlegt, was mache ich mit dem, was ich jetzt habe? Damals hat man Scheunen gebaut, heute haben wir Bankkonten oder wir können Geld investieren in andere Dinge. Und er hat einfach sich entschieden, das, was ich jetzt habe, gehört mir. Ich spare es auf für die Zukunft und ich kann jetzt von dem leben, was ich habe. Was ist daran so falsch? Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele Menschen heute in unserer Gesellschaft, die diese Geschichte hören, wirklich ins Grübeln kommen und sagen, lebt nicht jeder Mensch so? Ist das nicht in unserer Gesellschaft das, was man tut? Gerade wenn man vielleicht auch im Bankwesen, im Versicherungswesen unterwegs ist, ist es nicht das völlig Normale, dass man einen Lohn bekommt, der einem gehört und wenn man den sparen möchte, dann ist daran doch gar nichts einzuwenden. Warum sagt Gott so scharf letztlich, du bist ein Narr und du hast gar nicht gemerkt, wie falsch du eigentlich gelegen hast? Dann steht am Ende, dass dieser Mensch mit leeren Händen vor Gott stand. Und ich gehe davon aus, viel früher, als er sich vorgestellt hatte. Denn er hat ja nicht damit gerechnet. Unser Thema ist Jesus gemäß Leben, Jesus gemäß Haben und Teilen. Was können wir aus dieser Begebenheit lernen? Wie war Jesus anders? Was hat Jesus anders gemacht und was sollten wir anders machen, um nicht das gleiche Schicksal zu haben, früher oder später, wie dieser reiche Kornbauer? Mir fallen dazu erstmal zwei Punkte ein, wo ich denke, da ist dieser reiche Kornbauer wirklich falsch gelaufen. Es gibt zwei Dinge, zwei Elemente, die ihm wirklich gefehlt haben, auch wenn der Zeitgeist heute uns vielleicht anders führen würde. Das erste ist ganz einfach eine Ewigkeitsperspektive, denn das wird, denke ich, sehr schnell deutlich und Jesus sagt es auch. Das, was dieser reiche Kornbauer getan hat, das macht sehr wohl Sinn. Aber es macht nur Sinn, wenn man nur dieses Leben hat und wenn dieses Leben sich nur um das dreht, was wir in dieser Zeit für uns selber tun können. Und das war die Perspektive, die dieser Kornbauer hatte. Aber sobald man weiterdenkt und sobald man die Ewigkeit mit einbezieht, dann ergibt sich eigentlich ein völlig anderes Bild und es wird eigentlich sofort klar, wo die Perspektive dieses reichen Kornbauers eigentlich zu kurz kam. Und das war das böse Erwachen für ihn am Ende. Aber diese Ewigkeitsperspektive, denke ich, ist auch für uns heute nicht so selbstverständlich, wie sie vielleicht sein sollten. Denn unser, ich sag mal, Zeitgeist, unsere Kultur ist so darauf ausgelegt, hier und heute im Jetzt zu leben, zu genießen, das Leben jetzt in die Hand zu nehmen. Und das ist auch gar nicht verkehrt. Und die Bibel sagt auch nicht, dass wir das nicht sollten. Aber völlig auszublenden, wie reich wir eigentlich gesegnet sind, dass unser Leben weitergeht. Wir haben gerade von Yasser Erik das Zeugnis aus dem Mittleren Osten gehört. Und das ist für mich immer eine riesige, eine ganz, ganz große Ermutigung, zu hören, wie gerade in anderen Teilen der Welt, sei es in der muslimischen Welt, in der kommunistischen Welt, in vielen Ländern der Welt, Menschen einen Weg mit Jesus gehen, der nach irdischem Ermessen kein Gewinn ist. Menschen nehmen ein Risiko auf sich dafür, dass sie sich für Jesus bekehren. Sie geben ab, manche Menschen müssen fliehen und verlieren alles, was sie haben. Aber es sind Menschen, die zutiefst aus einer Ewigkeitsperspektive leben. Menschen, die sich nicht arm vorkommen, weil sie für Jesus abgeben mussten, sondern die sich daran freuen, dass ihr Leben nicht begrenzt ist auf die Zeit, die wir hier haben, die darüber hinaus sehen können. Paulus sagte einmal, dass wir, die Jesus nachfolgen, eigentlich die Dümmsten auf der Welt wären, wenn sich am Ende herausstellt, dass auch unser Glaube falsch ist. Das heißt, wenn wir am Ende feststellen müssen, es gibt gar keine Ewigkeit, dann wären wir, die wir Jesus nachfolgen, eigentlich die Dümmsten. Wir hätten ganz falsche Entscheidungen getroffen. Das zeigt aber auch, wie integral, wie fundamental die Nachfolge Jesu mit der Ewigkeit zusammenhängt. Das heißt, unser Leben wird eigentlich reich und beschenkt dadurch, dass wir wissen, es steht noch sehr viel mehr vor uns. Und was uns heute hier begegnet, ist eigentlich klein und, ich will nicht sagen nichtig, aber dennoch in die richtige Perspektive gesetzt, hat es eine ganz andere Auswirkung. Ich denke, ganz modern ein Beispiel dafür, dass wir sehr viel Erfolg haben können, sehr viel menschlich gesehen Reichtum, nicht nur materiellen Reichtum, auch Ruhm und Ehre und Inspiration erlangen können, aber dass dennoch unser Leben uns nicht in unserer Hand liegt und auch wirklich begrenzt ist, eigentlich die Geschichte von Steve Jobs, der Apple gegründet hat, der auch Apple umgedreht hat, als es fast bankrott geworden ist, der uns das iPhone und den iPad gegeben hat, der aber am Ende selbst mit all dem Geld, was er hatte, nichts gegen seine Krankheit tun musste und nicht besonders alt geworden ist. Da sieht man einfach die Begrenztheit, die wir Menschen haben und wie leicht wir das verdrängen. Am Ende sagt Jesus in diesem Beispiel, diesen Schlüsselsatz, so wird es allen gehen, die auf der Erde Reichtümer sammeln, aber mit leeren Händen vor Gott stehen. Und das ist die Frage heute, wie sammeln wir denn Reichtümer im Himmel? Was können wir denn tun, um nicht als nahe dazustehen und nicht mit leeren Händen vor Gott zu stehen. Eine zweite Perspektive, die ich denke, dem reichen Kornbauern abhanden gekommen ist, ist die Reich-Gottes-Perspektive. Wenn man wirklich hört oder liest, was er sagt, dann merkt man, dass sein ganzes Reden sich eigentlich um ihn dreht. Es ist meine Ernte, ich will neue Scheunen bauen, ich will mich zur Ruhe setzen. Er ist gesegnet worden mit so viel Reichtum, aber er denkt letztlich nur, was das für ihn bedeutet, dass es ihm gehört, was er tun möchte. Aber die Reich-Gottes-Perspektive setzt uns eigentlich in eine Perspektive, die einmal uns deutlich macht, wo eigentlich das herkommt, was wir haben, und gleichzeitig auch deutlich macht, was wir damit tun können und tun sollen. So zeigt das Wort Gottes auf, dass das, was wir haben, zwar unseres ist, also es geht nicht darum, kein Eigentum haben zu dürfen, es geht nicht darum, quasi kommunistisch sein zu müssen und alles abgeben zu müssen, was wir haben. Nein, es geht darum, dass Gott uns gegeben hat, aber er hat uns Dinge anvertraut. Wir kennen das Gleichnis der anvertrauten Funde, wo Menschen verschiedene Dinge, große und kleine, gegeben worden sind, die sie verwalten durften, aber für die sie auch Rechenschaft abgeben mussten. Und das Ziel eigentlich war, diese Dinge gewinnbringend zu verwalten. Und so gut gibt uns Gott auch in diesem Leben Dinge, es kann materielle Dinge sein, es können auch andere Reichtümer sein, die nicht unser Eigentum sind in dem Sinne, dass es sich nur um uns dreht, sondern die er uns anvertraut hat. Anvertraut, um sie für ihn und für sein Reich einzusetzen. Eine ganz andere Wahrheit ist auch, dass das, was selbst auf dem Feld wächst, selbst für diesen Bauern, zwar vielleicht sein Feld war und seine Ernte, aber die Gegebenheiten, unter denen es wachsen konnte, die Sonne, die geschienen hat, der Regen, der gefallen hat, vielleicht die Tatsache, dass es Frieden war und kein Krieg, die Tatsache, dass vielleicht Erntehelfer da waren, die ihm helfen konnten. Es gibt so viel in unserem Umfeld, was wir nicht kontrollieren können und was auch nicht uns gehört, aber was uns hilft, letztlich auch das zu bekommen, was wir als unseres bezeichnen, unsere Ernte. Im 5. Mose heißt es ganz klar, dass Gott uns Menschen die Möglichkeit gibt, Reichtum zu erlangen. Das heißt, ja, wir dürfen arbeiten, aber dennoch ist das Ergebnis nicht nur von uns abhängig, sondern Gott segnet uns. Wir beten im Vater unser, Herr, gib uns unser täglich Brot. Dann gehen wir Montag zur Arbeit und arbeiten, um Geld zu verdienen, um uns Brot zu kaufen. Das heißt, das Leben ist verflochten mit dem Segen Gottes, mit dem, was er uns ermöglicht, auch zu verdienen und auch dem, was wir dazu tun können und dem Segen, den er uns gibt. Jesus sagt an einer anderen Stelle ganz parallel, sammelt Reichtümer im Himmel, sammelt nicht Reichtümer auf Erden. Und diese Perspektive ist sicherlich das, was dem reichen Kornbauer verloren gegangen ist. Aber jetzt ganz konkret die Frage, wie hat Jesus denn gehabt und geteilt? Wie können wir von Jesus lernen? Was hat er uns vorgelebt oder wie hat er uns vorgelebt, wie das geht, Jesus gemäß? Jesus war oberflächlich betrachtet ja nicht reich. Jesus war kein reicher Kornbauer. Jesus ist auch nicht in eine reiche Familie geboren. Er ist nicht mit einer Kreditkarte durch die Welt gezogen oder auf einem großen Pferdefuhrwerk hätte man damals gehabt. Wie können wir von Jesus lernen, was er gehabt hat, wie er gehabt hat und wie er geteilt hat? Was mir bei Jesus bewusst wird, ist, dass Jesus sich scheinbar zutiefst bewusst war, welchen Reichtum er besaß. Auch wenn es kein irdischer, kein materieller Reichtum war. Aber Jesus war sich zutiefst bewusst, dass er nicht arm war. Was hatte er? Ich denke, das Erste, Fundamentalste war seine Beziehung zum himmlischen Vater. Das war eine Beziehung, die er kultiviert hat, immer wieder. Er hat immer wieder Zeit verbracht im Gebet, ist immer wieder zum Vater hingegangen, hat die Beziehung gebaut. Er hat sie aber auch nicht für sich behalten. sondern er hat seine Jünger mit hineingenommen, er hat sie vorgelebt, er hat sie angelebt, angeführt, angeleitet, gleichzeitig auch diese Beziehung zum Vater zu bauen. Beziehung zum himmlischen Vater, modern würden wir heute Social Capital dazu sagen, soziales Kapital, eine andere Art von Kapital, Beziehungskapital, das Jesus seinen Jüngern weitergegeben hat, das er großzügig mit ihnen geteilt hat, beziehungsweise ja, wo er sich angestrengt hat und am Ende selbst sein Leben gegeben hat, damit die Beziehung zwischen den Jüngern, zwischen den Menschen und seinem himmlischen Vater hergestellt werden kann, auf Ewigkeit hergestellt werden kann. Jesus war auch reich an Weisheit und Lehre. Er hatte durch den Heiligen Geist und durch sein Verständnis der Schrift, er wusste etwas. Etwas, was für die Menschen extrem wichtig war. Aber er hat kein Geschäft daraus gemacht. Er hat nicht gesagt, wenn ihr zu mir kommt und so viel bezahlt, dann kann ich euch ein großes Geheimnis weitergeben. Nein, er ist durch die Gegend gezogen, er hat gepredigt und gelehrt. Er hat großzügig das an Weisheit und Wissen mitgeteilt, was er hatte. Er hat es nicht nur ganz offen gemacht für alle Menschen, nein, er hat Jünger gehabt, denen er das weitergegeben hat. Das heißt, er hat sich sogar Gedanken gemacht, wie das Wissen von Gott, das Wissen vom Reich Gottes, das angebrochen ist, wie er das weitergeben kann, selbst nach seinem Leben es weitergehen kann. Er hat Jünger ausgebildet, die dieses Wissen weitergeben kann, ohne daraus ein Geschäft zu machen. Drittens, Jesus hatte Macht. Macht im geistlichen Sinne. Er hatte die Macht, das hat er gezeigt, Brot zu vermehren. Jetzt sprechen wir über Reichtum. Das ist eine schöne Sache, wenn man Essen und Brot vermehren kann, wenn man vielleicht auch andere Dinge vermehren kann. Aber was mir dabei auffällt, ist, wie er diese Macht benutzt hat. Er hat sie nämlich sehr weise benutzt. Er hat sie sehr sparsam benutzt. Er hat seine Jünger nicht verwöhnt, sondern er hat diese Macht, Wunder zu tun, seine Macht zu zeigen, dann gebraucht, wenn sie zum Wachstum der Jünger beigetragen hat. Er hat sie zurückgehalten, da wo es das Wachstum der Jünger verringert hat. Und ich denke, das ist durchaus auch etwas für uns, wenn wir daran denken, Jesus gemäß zu leben, bedeutet auch zu geben, da wo es wirklich den Menschen zugute tut, zum Guten ist, aber auch weise zu sein, wie man das tut, das nicht zu tun, damit es uns selbst wieder zum Guten gibt. Ich denke da so gerade an die Politik, da heute sind Wahlen. In der Politik gibt man viel, in der Hoffnung, dass man auch wieder viel gewinnt. In der Diplomatie ist es ganz genauso, man macht viele Geschenke, aber im Grunde genommen mit dem Gedanken, am Ende wieder einen Gefallen zu tun. Das war nicht Jesu Art. Jesu war weise, wo er gegeben hat, weil er wirklich das Gute der Menschen im Auge hatte. Und er wusste, wann geben auch negative Konsequenzen haben sollte. Jesus hat uns vorgelebt, wie man hat und wie man gibt. Und wenn ich über Jesu Leben nachdenke, über jemanden, der nicht viele irdische Reichtümer hatte, dann merke ich, dass eigentlich Jesu Leben zu dem geworden ist, was es war, weil Jesus so gelebt hat. Jesus selbst ist in vieler Hinsicht reicher geworden, dadurch, dass er gegeben hat. Er ist nicht ärmer geworden. Und ich denke, viele Missionare, mit denen wir eng verbunden sind, erleben genau das Gleiche. Geben macht nicht ärmer, sondern geben macht reicher. Geben macht uns dann oder kann uns zu der Person machen, die Gott möchte, die wir sind. Jesus sagt an einer anderen Stelle, dass er uns vorausgeht und Wohnungen für uns bereitet. Er sagte das zu den Jüngern. Ich sage, ich werde vorausgehen und ich habe Wohnungen im Himmel für euch bereitet. Ich weiß nicht, wie diese Wohnungen aussehen. Aus dem, was er sagt, scheint es, dass sie alle recht eng zusammen sind. Das heißt, dass die Jünger sich in dem Sinne wieder begegnen, in Gemeinschaft, zusammen in dem, was Jesus bereitet hat. Aber was es mir deutlich macht, ist nicht nur, dass wir nicht mit leeren Händen materiell gesehen vor Gott stehen werden, sondern auch, dass er selbst in der Zukunft, selbst im Himmel für uns sorgt. Wie oft sparen wir Geld an, um hier auf Erden eine Wohnung zu kaufen? Oftmals müssen zwei Menschen arbeiten, damit man sich das leisten kann, oder man bezahlt viel Miete für eine Wohnung. Aber wir dürfen wissen, Gott hat für uns vorgesorgt. In der Ewigkeit dort besteht eine Wohnung, ein Zuhause für uns. Und wir dürfen nicht nur mit vollen Händen dort ankommen, wir dürfen auch wissen, dass wir dort Gemeinschaft haben. Und wenn ich denke, was geschieht, wenn wir geben, wenn wir teilen, es geschieht, dass Gemeinschaft stattfinden kann. Und es wird vielleicht, ich weiß es nicht, aber vielleicht einen Unterschied ausmachen, wenn wir einmal bei Jesus sind, ob viele Menschen uns kennen, ob viele Menschen auf uns zukommen und sagen, ich bin durch dich gesegnet worden, oder ob wir da relativ alleine sein werden. Aber ich denke, teilen kann ich mir lebhaft vorstellen, auch unter den Jüngern, bringt Gemeinschaft, die weiter besteht. Wir wollen nachher das Abendmahl teilen, und auch das Abendmahl, das Brot und Wein, erinnert uns daran, dass Gott Dinge wachsen lässt. Denn das Brot, das Getreide, was dazu notwendig war, und die Weintrauben sind in dem Sinne auch Geschenke von Gott, die er mit uns teilt auf dieser Welt. Das Leben Jesu, der Leib, der für uns gebrochen ist, und sein Blut, ist etwas, was zutiefst Jesus mit uns geteilt hat. Und das ist meine Ermutigung für uns zum Thema Haben und Teilen, dass wir uns darauf besinnen, dass das, was wir haben, in vieler Hinsicht unser Eigentum ist, der Segen, den Gott uns gegeben hat, aber dass wir eigentlich Verwalter dessen sind, dass wir es einsetzen können, um für sein Reich Menschen zu segnen. Und ich wünsche uns eine ganz, ganz tiefe Freude, kein Zwang, eine ganz tiefe Freude, die Fähigkeit zu haben, Dinge weitergeben zu können. Eine ganz tiefe Freude, in gewisser Weise uns nicht um den Kreis drehen zu müssen, den dieser reiche Kornbauer hatte. Ich möchte, ich will, jetzt kann ich und endlich darf ich, sondern eine Perspektive zu haben, die über dieses Leben hinausgeht, eine Perspektive zu haben, die über uns hinausgeht, aber auch eine Perspektive zu haben, die in einer Beziehung steht, einer Beziehung aus dem, mit dem Gott uns beschenkt hat, und einer Beziehung, mit der wir andere beschenken können. Auch diese Woche haben wir wieder einen Impuls, quasi eine Hausaufgabe. Und die besteht aus zwei Abschnitten. Das erste ist, sich bewusst zu machen, womit Gott uns in unserem Leben beschenkt hat. Vielleicht hängt das ein bisschen damit zusammen, wie viele Jahre wir schon auf dieser Erde sind. Ich habe durchaus die Hoffnung, je länger wir auf der Erde gelebt haben, je mehr konnten wir beschenkt werden, vielleicht an Erfahrung, vielleicht auch an materiellen Dingen, vielleicht aber auch an Zeit, an Umständen. Erster Teil dieses Impulses ist wirklich, eine Zeit zu verwenden, in dieser Woche Ruhe zu haben, zu überlegen, womit hat Gott mich in meinem Leben gesegnet? Was für ein Reichtum habe ich? Und das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Es kann auch Wissen sein, es kann Lebenserfahrung sein, es kann auch was Materielles sein, es können Beziehungen sein, es kann Zeit sein. Aber was genau ist es, womit Gott mich reich gemacht hat? Das kann uns natürlich auch zur Dankbarkeit führen und vielleicht auch dadurch die Perspektive verändern. Denn eine dankbare Perspektive, eine frohe Perspektive, sich bewusst zu sein, wir sind eigentlich beschenkt, wir sind reich, lässt uns ganz anders durch dieses Leben gehen. Der zweite Punkt dieses Impuls ist dann wirklich zu überlegen, welche eine konkrete Person kann ich mit diesem Reichtum, mit einem Teil davon segnen? Welche Person, für welche Person wäre gerade das, womit Gott mich gesegnet hat, eine ganz große Hilfe, ein ganz großer Segen? Und dann wirklich in der kommenden Woche den Entschluss zu fassen oder das auch umzusetzen, eine Person zu segnen, mit dem wir gesegnet worden sind. Für manche mag das eine Überwindung sein, etwas ganz Neues. Manche sind vielleicht ein Stück weit schon geübt darin, aber ich denke, es ist immer wertvoll, auch vor Jesus sich bewusst zu sein, wir können das Gute, was er uns gegeben hat, weitergeben. Wir können ein Segen für andere sein. Und ich wünsche uns die Freudigkeit dazu und ich bin gespannt für den nächsten Gottesdienst, nächsten Sonntag, ob wir Zeugnisse hören können, nicht nur, wie Menschen gesegnet worden sind, sondern wie wir selbst, wie jemand selbst gesegnet worden ist, dadurch, dass wir Jesus gefolgt sind und ihm gemäß hatten, immer noch haben und teilen durften. Amen.